ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Lee Soo-yeon in Kreuz und Quer durch Korea unter anderem über die Telefonphobie der Südkoreaner. Sie hören außerdem das Autorenporträt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Absichtserklärung mit Iran zum Kriegsende unterzeichnet. Trump sichert Yi Unterstützung bei innerkoreanischen Fragen zu. Und der Kospi übertrifft erstmals die Marke von 9000 Zählern. US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch die Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs unterzeichnet. Das sagte ein Beamter des Weißen Hauses der Nachrichtenagentur Reuters. Das US-Online-Medium Axios berichtete ebenfalls, dass an diesem Tag die Absichtserklärung zwischen beiden Ländern unterzeichnet worden sei. Sie sei nun in Kraft getreten, hieß es. Zitiert wurden dabei 2 hochrangige US-Beamte. Die US-Regierung hatte bekannt gegeben, dass die Absichtserklärung am 14. Juni im Beisein von Trump, Vizepräsident J.D. Vance und des Sprechers des iranischen Parlaments Mohammad Bagher Ghalibaf elektronisch unterzeichnet worden sei. Die formelle Unterzeichnung sollte ursprünglich erst am 19. Juni in der Schweiz stattfinden. Laut Axios soll das Treffen zwischen den US-amerikanischen und iranischen Delegationen unter Leitung von Vizepräsident Vance und Parlamentschef Ghalibaf dennoch wie geplant am Freitag in der Schweiz stattfinden. Aufgrund der vorgezogenen Unterzeichnung könne der Iran gemäß der Absichtserklärung dann ab diesem Tag für 60 Tage Rohölverkäufe wieder aufnehmen, so Reuters. Beide Länder hatten vereinbart, in den kommenden 60 Tagen nach der Unterzeichnung über Einzelheiten zu verhandeln. US-Präsident Donald Trump hat gegenüber Präsident Lee Jae-myung sein Engagement für die Problemlösung auf der koreanischen Halbinsel bekräftigt. Das teilte Oh Hyun-ju, dritte stellvertretende Leiterin des Büros für nationale Sicherheit, am Mittwoch vor der Presse mit. Laut Oh unterhielt sich Präsident Yi während des offiziellen Dinners des G7-Gipfels im französischen Evian am Dienstag mit US-Präsident Trump. Yi habe die Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs begrüßt und Trump dazu gratuliert. Darüber hinaus sagte Yi, er freue sich auf Trumps Aufmerksamkeit und Engagement für die Schaffung eines nachhaltigen Friedens auf der koreanischen Halbinsel. Trump habe sich entschlossen dazu geäußert, die notwendige Rolle für Fortschritte in den Fragen der koreanischen Halbinsel zu übernehmen, so die Beamtin. Trump sagte, er werde nach Möglichkeiten suchen, zum Frieden auf der koreanischen Halbinsel beizutragen. Er versprach, in dieser Angelegenheit in engem Austausch mit Yi zu sein. Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag zum ersten Mal die Marke von 9000 Zählern durchbrochen. Die Marke wurde um 12.53 Uhr übertroffen, als der Index um 1,54% zum vorherigen Handelstag auf 9000,68 Zähler stieg. Dies gelang 22 Handelstage nach dem Erreichen der 8000er-Schwelle am 15. Mai. Allein im laufenden Jahr konnte der Index um mehr als 4000 Zähler zulegen, als Folge der Ergebnisse des Treffens des Offenmarktausschusses der US-Zentralbank Fed, die restriktiver als die Markterwartungen waren, brachen die 3 wichtigsten Aktienindizes an der Börse in New York in der Nacht ein. Ungeachtet dessen setzte der Kospi seinen Aufwärtstrend fort. Der Kospi stieg um 2,25% zum Vortag und schloss bei 9063,84 Zählern. Der US-Senat hat die Ernennung von Michelle Steele, einer koreanischstämmigen ehemaligen Kongressabgeordneten, als neue Botschafterin in Südkorea bestätigt. Der Senat stimmte am Mittwoch der Ernennung von Steele mit 55 für und 39 Gegenstimmen zu. Somit ist das Bestätigungsverfahren für die Kandidatin abgeschlossen. Nach dem Erhalt der Ernennungsurkunde von Präsident Donald Trump kann sie dann ihre Arbeit als Botschafterin in Südkorea aufnehmen. Der Posten des US-Botschafters in Seoul ist vakant, seitdem der zur Regierungszeit von Joe Biden ernannte vorherige Botschafter Philip Goldberg im Januar 2025 aus dem Amt geschieden war. Steele wurde 1955 in Seoul geboren und wanderte 1975 in die USA aus. Die Politikerin der Republikanischen Partei wurde zweimal ins Repräsentantenhaus gewählt und war seit 2021 vier Jahre lang als Abgeordnete tätig. Die Standorte für zwei neue große Atomreaktoren und den allerersten Small Modular Reactor, SMR, in Südkorea sind festgelegt worden. Der Landkreis Yongdok in der Provinz Nordkyongsang sei als Standort für zwei Kernreaktoren mit einer Gesamtleistung von 2,8 Gigawatt ausgewählt worden, teilte der Kraftwerksbetreiber Korea Hydro & Nuclear Power am Mittwoch mit. Ein kleiner modularer Reaktor mit 0,7 Gigawatt Leistung soll in Gijang, einem Landkreis in Busan, gebaut werden. Es ist die erste Festlegung eines Standortes für ein neues Atomkraftwerk in Südkorea seit 2011. Die beiden großen Reaktoren sollen zwischen 2037 und 2038 fertiggestellt worden, der erste SMR im Jahr 2035. Ein parlamentarischer Sonderausschuss zur Untersuchung des Stimmzettelmangels bei den Kommunalwahlen am 3. Juni hat seine Arbeit aufgenommen. Das Gremium trat am Donnerstag zu seiner ersten Plenarsitzung zusammen. Dabei wurde der Abgeordnete Yoon Sang-hyun von der Oppositionspartei Macht des Volkes zum Vorsitzenden gewählt. Auch wurde ein Untersuchungsplan verabschiedet. Die Untersuchung soll demnach 45 Tage bis zum 1. August andauern. Gegenstand der Untersuchung sind die Nationale Wahlkommission und die regionalen Wahlkommissionen. Ermittelt werden soll unter anderem, wie es zu Stimmzettelengpässen gekommen sein konnte, wann sich die Wahlkommissionen der Knappheit bewusst geworden waren und ob ihr weiteres Vorgehen angebracht war, soll auch unter die Lupe genommen werden. Das Gremium will außerdem Fälle der Verletzung der politischen Rechte von Wahlberechtigten als Folge der knappen Stimmzettel prüfen. Nordkorea hat aus Protest gegen Londons Sanktionen seinen Botschafter in Großbritannien nur einen Monat nach der Ernennung abberufen. Das berichtete das auf Nordkorea spezialisierte US-Medium NK News am Mittwoch. In einer Erklärung gegenüber NK News habe die nordkoreanische Botschaft in London bestätigt, dass Pyongyang Botschafter Moon Myung-shin zurückberufen habe, um auf den unfreundlichen und feindseligen Akt der britischen Regierung zu reagieren. Bis zur Aufhebung der Sanktionen Großbritanniens gegen das internationale Kinderlager Songdo-won würden die diplomatischen Beziehungen zwischen Nordkorea und Großbritannien auf die Ebene eines Geschäftsträgers herabgestuft, hieß es. Moon war Ende April zum Botschafter in London ernannt worden. Die britische Regierung hatte am 11. Mai ein Sanktionspaket gegen mit Russland verbundene Organisationen und Personen bekannt gegeben, denen die Beteiligung an einer Zwangsdeportation ukrainischer Kinder und ihrer Umerziehung zur Gehirnwäsche vorgeworfen wird. Dazu zählt auch das nordkoreanische Ferienlager Songdo-won. Das Lager wurde 1960 eröffnet und soll dazu dienen, Jugendlichen aus pro-nordkoreanischen Ländern die Überlegenheit des nordkoreanischen Regimes zu propagieren. Das südkoreanische Verteidigungsministerium hält das nordkoreanische Regime und das nordkoreanische Militär weiterhin für Feinde Südkoreas. Diese Position bleibe unverändert, teilte das Ministerium am Donnerstag mit, ein Medienbericht, nach dem erwogen werde, Nordkorea im Verteidigungsweißbuch 2026 nicht als Feind zu definieren, treffe nicht zu. Das Verteidigungsministerium plant, Ende dieses Jahres das erste Verteidigungsweißbuch der Regierung von Präsident Lee Jae-myung herauszugeben. Es hatte Spekulationen gegeben, nach denen im neuen Weißbuch die Feindformulierung wegfallen könnte, da die Regierung Lee eine Politik der friedlichen Koexistenz auf der koreanischen Halbinsel anstrebt. Wie verlautet, wird unter Berücksichtigung der aktuellen Lage auf der Halbinsel der Ausdruck zunächst beibehalten. In Südkorea sind im vergangenen Jahr so viele Doppelverdienerpaare gezählt worden wie nie zuvor. Nach Angaben des Statistikamtes vom Donnerstag gab es im vergangenen Jahr rund 6,15 Millionen Doppelverdienerfamilien. Das sind 67.000 Haushalte mehr als ein Jahr zuvor. deren Anteil an allen Ehepaarhaushalten stieg um 0,6 Prozentpunkte zum Vorjahr auf ein Allzeithoch von 48,6%. Die Zahl der Einpersonenhaushalte kletterte im vergangenen Jahr um 212.000 auf 8,215 Millionen. Dies stellt ebenfalls einen neuen Rekordstand dar. Sie hörten aktuelle Nachrichten aus Seoul, gesprochen von Tim Daldrup.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea, heute mit Isuyan am Mikrofon. Und das sind die heutigen Themen. Telefonieren. Für viele Menschen in Südkorea ist das inzwischen eine echte Hürde. Die Telefonphobie hat sich längst über die junge Generation hinaus ausgebreitet. Näheres zu diesem Thema erfahren Sie im ersten Teil. Wer wird 90 und bleibt dabei gesund? Südkorea will das systematisch erforschen. Erstmal startet die Gesundheitsbehörde des Landes eine Langzeitstudie, die 1000 Hochbetagte über Jahre hinweg begleiten soll. Mehr dazu im zweiten Teil. Und vor 60 Jahren machten sich die ersten südkoreanischen Krankenschwestern auf den Weg nach Westdeutschland. Der Mann, der diesen Weg geebnet hat, ist nun posthum als Auslandskoreaner des Monats Juni geehrt worden. Im dritten Teil berichten wir also über den verstorbenen Arzt Lee Soo-gil. Zum Abschluss hören Sie die Rubrik Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt mit Jan Dirks. Zunächst hören Sie etwas Musik. Wie wäre es heute mit dem Lied Missing You, gesungen von B2B? Gute Unterhaltung.
I pray for you every night and day. I hope that someday soon I can see you once again.
kennt das nicht? Das Smartphone klingelt, eine unbekannte Nummer erscheint und schon steigt die Anspannung. Für dieses Phänomen hat sich sogar ein eigener Begriff etabliert, Telefonphobie oder Telefonangst. Der südkoreanische Schriftsteller Park Sang-young, bekannt auch in Deutschland durch seinen Roman Love in the Big City, beschrieb das Gefühl kürzlich treffend in einer beliebten YouTube-Sendung eines Kanals mit rund 2 Millionen Abonnenten. Ein Anruf fühle sich manchmal geradezu gewaltsam an, sagte er, als würde jemand einen am Kragen packen und sagen, jetzt werde geredet. Eine Textnachricht dagegen könne man lesen, wann immer man möchte. Der Sänger Lee Jeong, Jahrgang 1974, stimmte ihm zu. Eine Textnachricht sei wie ein höfliches Klopfen an der Tür, eine E-Mail wie das Klingeln an der Haustür, ein Anruf aber dringe einfach herein, als wolle jemand die Zimmertür aufreißen. Lange galt die Telefonphobie als typisches Phänomen der Generation Z, also der Menschen, die zwischen 1997 und 2006 geboren sind. Diese Generation ist von Kindheit an mit Smartphones und Messenger-Diensten wie Kakaotalk aufgewachsen und bevorzugt allgemein Textnachrichten und nicht das Telefonat. Eine Befragung unter rund 760 Angehörigen der Generation Z aus dem Jahr 2024 bestätigte das. Mehr als 40% gaben an, unter Telefonphobie zu leiden. Fast 3/4 bevorzugten Textnachrichten als Kommunikationsweg, nur gut 11% zogen das Telefonat vor. Doch die Scheu vor dem Telefonieren greift inzwischen auf ältere Generationen über. In den sozialen Netzwerken berichten immer mehr Berufstätige, dass sie lieber per E-Mail erreichbar sind oder zunächst per Nachricht gefragt werden wollen, ob ein Anruf überhaupt gelegen komme. Ein 35-jähriger Büroangestellter erklärte, er meide das Telefon, weil er bei Geschäftsgesprächen keine Fehler machen wolle. Am Telefon müsse man sofort reagieren, ohne Zeit zum Nachdenken. Beim Schreiben könne er seine Gedanken erst ordnen, bevor er antworte, und das gebe ihm mehr Sicherheit. Ähnliches berichtete ein 40-jähriger Beamter. Früher habe er Anfragen am Telefon entgegengenommen und mitgeschrieben. Heute bitte er sein Gegenüber, das Anliegen schriftlich zu schicken, damit er in Ruhe antworten könne. Fachleute sehen in der wachsenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz einen weiteren Treiber dieser Entwicklung. Telekommunikation werde durch KI-Unterstützung immer komfortabler. Manche Nutzerinnen und Nutzer fragen KI-Programme, wie sie bestimmte Nachrichten formulieren sollen. In den sozialen Netzwerken kursieren entsprechende Eingabevorlagen für unterschiedliche Alltagssituationen, etwa für das erste Flirten oder die Lösung von Konflikten. Hinzu kommt ein gesellschaftlicher Faktor. Die politische Polarisierung in Südkorea, verschärft durch die Ausrufung des Kriegsrechts im Dezember 2024 und das anschließende Amtsenthebungsverfahren gegen den damaligen Präsidenten Yoon, habe das allgemeine Gesprächsklima belastet, sagen Beobachter. Im Unte, Soziologieprofessor an der Kemia-Universität, warnt vor einer Gesellschaft, in der echter Dialog zunehmend vermieden wird. Ideologische Verhärtung führe dazu, dass Menschen abweichende Meinungen immer schwerer tolerieren könnten und Gespräche mit andersdenkenden Menschen als zu anstrengend empfinden. Hinzu komme eine wachsende Gleichgültigkeit gegenüber anderen. Viele schickten Nachrichten, ohne eine Antwort zu wollen, oder reagierten nur noch mit einem Emoji. Gemeinschaftliche Orte wie Familie und Schule müssen deshalb bewusst als Räume gepflegt werden, in denen das Gespräch wieder eingeübt und echte Kommunikation neu erlernt werden könne. Südkorea steuert auf eine überalterte Gesellschaft zu und die Behörden reagieren nun mit einem neuen Forschungsprojekt, das erstmals in dieser Form durchgeführt wird. Die koreanische Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention KDCA hat angekündigt, eine groß angelegte Langzeitstudie über die Hochbetagten des Landes zu starten. Bis 2028 sollen landesweit 1000 Menschen im Alter von 90 Jahren und älter in eine sogenannte Kohortenstudie aufgenommen werden, also eine Untersuchungsreihe, bei der dieselbe Personengruppe über einen längeren Zeitraum wiederholt befragt und untersucht wird, um Veränderungen in Gesundheit und Lebensqualität nachzuverfolgen. Erfasst werden sollen dabei zahlreiche Lebensbereiche. Die körperliche Fitness, also etwa Gehfähigkeit und Muskelkraft, dazu Gedächtnis und Ernährungszustand, psychische Gesundheit sowie soziale Einbindung. Auch Blut- und Urinproben werden entnommen, um biologische Faktoren des gesunden Alterns zu analysieren. Die gesammelten Daten sollen anschließend der Forschungsgemeinschaft zugänglich gemacht werden, als Grundlage für Studien zu Pflegekonzepten, zur Vorbeugung von Gebrechlichkeit im Alter und zur Weiterentwicklung der Langzeitpflege. Bislang konzentrierte sich die koreanische Gesundheitsforschung vor allem auf Menschen mittleren Alters sowie auf die breite Gruppe der über 65-Jährigen. Systematische Daten zu den Hochbetagten, also den über 90-Jährigen, fehlen weitgehend. Der Bedarf ist jedoch erheblich. Nach Schätzungen des koreanischen Statistikamtes wird die Zahl der über 90-Jährigen von rund 270.000 im Jahr 2022 auf rund 2 Millionen im Jahr 2052 steigen, ein Anstieg um das 7,4-fache. Das ist ein deutlich steilerer Anstieg als bei den 70-Jährigen, deren Zahl sich im selben Zeitraum etwa verdoppeln dürfte, oder bei den 80-Jährigen, bei denen ein Anstieg auf etwa das Dreifache erwartet wird. Die Hochbetagten entwickeln sich damit zur am schnellsten wachsenden Altersgruppe des Landes. Eine Voruntersuchung der Behörde aus dem vergangenen Jahr lieferte bereits erste Einblicke. Befragt wurden 118 Menschen im Alter von 90 Jahren und älter, die ihren Alltag noch eigenständig bewältigen. Die Ergebnisse zeigten, hochbetagt bedeutet nicht zwangsläufig pflegebedürftig. Knapp 2/3 erzielten bei körperlichen Funktionstests mittlere oder gute Ergebnisse. Mehr als 80% nahmen an sozialen Aktivitäten teil, etwa in Gemeindezentren oder Seniorentreffs oder im Rahmen religiöser Gemeinschaften. Andererseits gaben rund 60% an, sich stark einsam zu fühlen. Aufschlussreich war auch der Vergleich zwischen städtischen und ländlichen Regionen. Untersucht wurden Hochbetagte aus dem Stadtbezirk Gangnam in Seoul und aus der ländlichen Gemeinde Pyeongchang in der Provinz Gangwon. In körperlicher Hinsicht und beim allgemeinen Gesundheitszustand zeigten sich kaum Unterschiede. Deutliche Lücken traten jedoch im sozialen Umfeld zutage. Smartphones besaßen Stadtbewohner 7-mal häufiger als Landbewohner, ein Hinweis darauf, wie unterschiedlich der Zugang zu digitaler Kommunikation und damit auch zu sozialer Teilhabe ausfällt. Auf dem Land gaben 3-mal so viele Menschen an, in einer Notlage niemanden um Hilfe bitten zu können. Auch Anzeichen von Depressionen und Suizidgedanken traten in ländlichen Gebieten häufiger auf. Die KDCA zieht daraus den Schluss, dass für die Gesundheit Hochbetagter nicht allein die medizinische Versorgung entscheidend ist. Auch soziale Teilhabe, digitaler Zugang und emotionale Unterstützung spielen eine wesentliche Rolle, Faktoren, die je nach Wohnort sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können. Die Langzeitstudie soll helfen, diese Zusammenhänge besser zu verstehen und die Grundlage für eine gezielte Gesundheitspolitik für die älteste Generation zu schaffen. In den 1960er und 1970er Jahren brachen tausende junge Koreanerinnen nach Deutschland auf. Sie arbeiteten als Krankenschwestern in deutschen Kliniken, schickten Geld nach Hause und trugen damit zum Wirtschaftsaufbau ihres Landes bei. Einer der wichtigsten Wegbereiter dieser Bewegung ist nun posthum geehrt worden. Die Overseas Koreans Agency, also die koreanische Behörde für Auslandskoreaner, hat den verstorbenen Arzt Lee Soo-gil als Auslandskoreaner des Monats Juni ausgezeichnet. Lee Soo-gil, 1928 geboren und 2023 im Alter von 94 Jahren gestorben, gilt als der Mann, der die Entsendung koreanischer Krankenschwestern nach Deutschland überhaupt erst möglich gemacht hat. In den 1960er Jahren arbeitete Yi als Kinderarzt an der Universitätsklinik Mainz. Dort erkannte er den akuten Personalmangel im deutschen Gesundheitswesen und sah darin eine Chance für sein Heimatland. Er wandte sich direkt an die koreanische Regierung und setzte sich dafür ein, koreanische Krankenschwestern nach Deutschland zu vermitteln. 1965 schrieb er persönlich an mehr als 10 Krankenhäuser in Deutschland, um deren Bereitschaft zur Einstellung koreanischer Fachkräfte zu erkunden. In enger Abstimmung mit der koreanischen Regierung organisierte er die Vermittlung und kümmerte sich dabei um jeden Schritt des Prozesses, von der Einstellung über die Visa-Ausstellung bis zur Ankunft der ersten Gruppe in Frankfurt. 1966 machten sich die ersten 128 koreanischen Krankenschwestern auf den Weg nach Deutschland, zu einer Zeit, als Auslandsreisen noch die absolute Ausnahme waren. Yi Su-gil empfing sie und begleitete sie in den ersten schwierigen Monaten in der Fremde. Er setzte sich dafür ein, dass sie fair behandelt und nicht diskriminiert wurden. Bis 1975 folgten insgesamt rund 10.000 Krankenschwestern aus Korea. Die Devisen, die sie in die Heimat überwiesen, galten als wichtige Stütze für den wirtschaftlichen Aufbau und die Industrialisierung Südkoreas in einer Zeit, in der das Land auf jeden Devisenzufluss angewiesen war. Zugleich legten die Frauen den Grundstein für eine gewachsene koreanische Gemeinschaft in Deutschland und trugen zur Vertiefung der koreanisch-deutschen Beziehungen bei, als stille Botschafterinnen ihres Landes in der Ferne. Yis Engagement hatte jedoch auch einen persönlichen Preis. 1967 wurde er im Zuge der sogenannten Ost-Berlin-Affäre, einem vom koreanischen Geheimdienst konstruierten Spionagefall, in den mehr als 190 in Europa lebende Koreaner verwickelt wurden, aus Westdeutschland nach Seoul verschleppt und dort verhört. Unter Folter schwer verletzt wurde er nach etwa einem Monat ohne Anklage freigelassen und kehrte nach Deutschland zurück. Jahrzehnte später, im Jahr 2006, forderte er öffentlich Aufklärung und Entschädigung vom koreanischen Staat. Yi Su-gil engagierte sich auch abseits der Krankenschwestervermittlung. Er gründete in Mainz eine deutsch-koreanische Gesellschaft und führte deren Vorsitz. Er ermöglichte mehr als 30 herzkranken koreanischen Kindern kostenlose Operationen in Deutschland und den USA und wirkte an der Gründung einer Vereinigung zur Unterstützung behinderter Kinder mit, Zeugnis eines humanitären Engagements, das weit über seine ärztliche Tätigkeit hinausging. Für seine Verdienste wurde er von beiden Ländern geehrt, denen er sein Leben gewidmet hatte. 1987 verlieh ihm die koreanische Regierung den Nationalorden Mungnyanjang, eine der höchsten staatlichen Auszeichnungen des Landes. 1998 ehrte ihn die deutsche Bundesregierung mit dem Bundesverdienstkreuz. Kim Kyung-hyop, Leiter der Behörde für Auslandskoreaner, würdigte ihn als den Mann, der den Weg für die Entsendung koreanischer Krankenschwestern nach Deutschland geebnet und sie von Anfang an im Hintergrund unterstützt habe, als stiller, aber unverzichtbarer Architekt eines der bemerkenswertesten Kapitel der koreanisch-deutschen Geschichte. Er wies darauf hin, dass dieses Jahr das 60. Jubiläum der Entsendung der ersten koreanischen Krankenschwestern nach Deutschland ist, ein Anlass, ihrer Leistung und der Leistung jener zu gedenken, die ihnen den Weg bereitet haben.
Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt. Hallo und herzlich willkommen beim KBS Autorenporträt Schreibende Menschen. Mein Name ist Jan Dirks. In dieser Sendereihe begegnen wir Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Dichterinnen und Dichtern, die die Literaturgeschichte Koreas und der Welt bereichert haben. Lee Tae-jun, geboren 1904, bisweilen tituliert als Maupassant Koreas, war ein Schriftsteller, der sowohl im von Japan besetzten Korea als auch in der Demokratischen Volksrepublik Korea tätig war. Gebürtig im Kreis Cheon in der Provinz Gangwon, verliert er schon in jungen Jahren beide Eltern und lebt bei verschiedenen Verwandten. Später läuft er von zu Hause weg, zieht umher und verbringt rund 2 Jahre damit, in Orten wie Wonsan als Laufbursche in Gasthäusern zu arbeiten, bevor ihn seine Großmutter schließlich findet und sich seiner annimmt. 1921 tritt er in die Huimun-Oberschule ein, wird jedoch 3 Jahre später als Drahtzieher eines Schulstreiks der Schule verwiesen. Danach geht er nach Japan und besucht den Vorbereitungskurs der Sophia-Universität. In dieser Zeit entsteht auch seine erste Erzählung mit dem Titel Omongyo, die in den 30er Jahren auch verfilmt wurde. Itedun bricht das Studium ab, arbeitet als Journalist in verschiedenen Positionen und unterrichtet auch an Schulen. 1930 heiratet er, entfaltet in den folgenden Jahren eine rege schriftstellerische Tätigkeit, gründet die Gruppe der Neuen, Guin Hoe, der auch Persönlichkeiten wie Yi Sang und Yi Ho-seok angehören, und tritt gegen die sozialistische Proletarierliteratur der Gruppe Kapf auf. Nun entstehen seine wichtigsten Werke, für die er bis heute bekannt ist. Itedun gilt insbesondere als Meister der Kurzgeschichte. Kritiker loben insbesondere seinen Stil und seine Fähigkeit zur präzisen Darstellung von Figuren. Seine Werke verbinden historische Realität mit literarischer Raffinesse und gelten als Höhepunkt der koreanischen Literatur der 1930er Jahre. In Kurzgeschichten wie Talbam, Mondnacht, Boktokpang, das Immobilienbüro, Yongwol Yongam, der alte Herr aus Yongwol, und Pamgil, Straßen bei Nacht, zeichnet er das Bild von Menschen, die sich in der Zeit der Modernisierung von der Gesellschaft entfremdet und Lebenssinn und Orientierung verloren haben. Die meisten seiner Protagonisten gehen ihrer Lebenswirklichkeit nicht aktiv entgegen, sondern weichen ihr aus. Itedjuns Werke zeichnen sich aus durch ein tiefes Interesse an alltäglichen Dingen und an der meist durch Einfachheit und Gutherzigkeit geprägten Innenwelt der Charaktere. 1939 übernimmt Itedun die Redaktion der Zeitschrift Munjang und veröffentlicht in den 1940er Jahren auch einige pro-japanische Texte. 1943 zieht er sich aufs Land zurück. Nach der Befreiung Koreas 1945 engagiert sich Itedun zunächst in linken literarischen Organisationen und unternimmt 1946 eine Reise in die Sowjetunion. Auf dem Rückweg entscheidet er sich, in Nordkorea zu bleiben. Nach Ausbruch des Koreakrieges versuchen südkoreanische Kräfte, ihn im Zuge der Rückeroberung Pjöngjangs in den Süden zu bringen, scheitern jedoch. Nach einer Säuberung im Jahr 1956 arbeitet er unter schweren Bedingungen, unter anderem als Korrektor bei einer Zeitung in Hamhung. 1964 kehrt er als festangestellter Schriftsteller in die Kulturabteilung des Zentralkomitees zurück, wird jedoch wegen Kritik an der Verherrlichung Kim Il-sungs erneut verbannt und stirbt vermutlich irgendwann in den 1970er Jahren. Das war das KBS-Autorenporträt Schreibende Menschen für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Sie hörten das Programm Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied Through the Night, gesungen von IU. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 내가 언제? 내가 언제? Heißt auf Deutsch je nach Kontext so viel wie was ich? Oder wann habe ich das getan oder gesagt? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Die Stewardessen Song Mi-jin und Han Ji-in unterhalten sich bei einem Glas Wein. Ji-in erinnert sich an etwas, was Mi-jin einmal erzählt hat. Mi-jin tut so, als wüsste sie nicht, wovon die Rede ist.
Du, wie 웃어?
너 지금 네 얘기하는 거지?
옛날에 네가 한 얘기가 있는데? 슬퍼 마시고?
내가 뭘 했는데?
너 사귀던 남자. 시즈니 맥주집에서 만났댔잖아.
내가 언제?
에이, 기억하는구만 뭘. 완전 취해가지고 다 털어놨어.
An einer Stelle sagt Kim Mi-jin hier, 내가 언제? Was ich?
내가 언제?
내가 언제?
내가 언제?
내가 언제? Kann man zum einen verwenden, wenn man sich wirklich nicht an etwas erinnert, was man gesagt oder getan haben soll. 오늘 같이 밥 먹자고 했잖아. 내가? 내가 언제? Du wolltest doch heute zusammen essen. Ich? Wann habe ich das gesagt? Hier noch ein Beispiel. 여기 와봤다며? 내가? 내가 언제 여기에 와봤지? Du meintest, du warst schon mal hier? Ich? Wann war ich denn schon mal hier? Hören Sie Letzteres einmal als Beispielkonversation.
여기 와봤다며?
내가? 내가 언제 여기에 와봤지?
여기 와봤다며?
내가? 내가 언제 여기에 와봤지? 여기 와봤다며?
내가? 내가 언제 여기에 와봤지?
여기 와봤다며?
내가? 내가 언제 여기에 와봤지?
Zum anderen kann man sich damit auch herausreden und so tun, als hätte man etwas nicht gesagt oder getan. 너 걔 싫다고 했잖아. 내가 언제? Du meintest doch, du magst sie nicht. Was, ich? Hier noch ein Beispiel. 너 집에 간다며? 내가 언제? 더 놀 거야. Du meintest, du gehst nach Hause? Was, ich? Ich bleibe noch. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
너 집에 간다며?
내가 언제? 더 놀 거야.
너 집에 간다며?
내가 언제? 더 놀 거야. 너 집에 간다며?
내가 언제? 더 놀 거야.
너 집에 간다며?
내가 언제? 더 놀 거야.
'Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 내가 언제? Einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über den Feiertag Tanno und über den Meistersänger Chong Guan-sin. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Der gelehrte Jude Gung, der in der späten Joseon-Ära lebte, ist der Verfasser eines Buches über jahreszeitliche Bräuche in Korea. Darin beschreibt er auch die Bräuche zu Tanno. Kinder tragen neue Kleider in grünen und roten Farben. Die Frauen waschen ihre Gesichter mit Kalmuswasser und befestigen ihr Haar mit Haarnadeln aus Kalmuswurzeln. Dann essen alle Süßspeisen aus Klebreis, in denen auch ein Bergkraut namens Sudichi enthalten ist. Die bekanntesten Bräuche zu Tanno früher waren jedoch das Schaukeln der Frauen und das Ringen der Männer. Im Panzo de Chunhyanga verliebt sich Yi Mong-jung in Chunhyang, als sie an Tanno auf der Schaukel steht. Zwischen all den farbenfroh gekleideten Menschen sah er nur Chunhyang. Tanno wird heute nicht mehr so groß begangen wie früher, aber die Stadt Gangneung hält nach wie vor ein großes Tanno-Festival ab. Seit 2005 ist es Teil des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO. Auch in China wird Tanno begangen. Doch dort wird an dem Tag einem der loyalsten Untertanen aus der Zeit der streitenden Reiche gedacht. In Korea ist Tanno dagegen ein Tag, an dem die Menschen für Wohlstand und Wohlergehen für ihre Gemeinschaft beten. Hören wir nun ein Stück aus einem schamanistischen Ritual, das an Tanno abgehalten wird. Hier ist Pang Ji-won mit Tyrong-gengi. Diese Woche möchten wir Ihnen den Meistersänger Jeongwon Jin vorstellen. Er lebte von 1927 bis 1986. Sein Vater, Jeong Eun-min, war ein berühmter Praktizierender des Pansoryos Bosong. Als er jung war, arbeitete Jeong Eun-min in Seoul. Doch er war unzufrieden damit, wie sich die Pansori-Szene unter der japanischen Kolonialherrschaft veränderte, und kehrte in seine Heimatstadt Bosong zurück. Dort widmete er sich dem Unterrichten. Unter seinen Schülerinnen und Schülern waren einige, die später berühmt wurden, so zum Beispiel Kim So-hee und Song U-hyang. Es war also keine Überraschung, dass auch Jeongwon Jin, sein ältester Sohn, schnell ein Talent als Sänger zeigte. Der junge Jeong war ein Naturtalent, aber sein Vater wollte nicht, dass er ein professioneller Pansori-Sänger wird. Er weigerte sich, seinen Sohn zu unterrichten. Aber schließlich erlaubte er widerwillig, dass Jeongwon Jin unter Park Gi-chae lernte, einem Schüler seines Vaters. Im Alter von 15 Jahren folgte Jeongwon Jin seinem Lehrer nach Busan. Abends lernte er Pansori, tagsüber arbeitete er bei einem Schneider. Nach der Befreiung Koreas diente er sogar für eine Weile als Polizist. Während des Koreakrieges soll er im Radio Volkslieder aus den südlichen Regionen gesungen haben, um damit Nordkoreaner zur Aufgabe zu bewegen. Seine Karriere nahm schließlich Fahrt auf, als er 1961 in die Nationale Chang'e-Kompanie eintrat. Später unterrichtete er dann auch an der Oberschule für traditionelle Künste und der Chonnam National University. 1970 wurde er zum Praktizierenden des Pansori Shincheonga ernannt. Außerdem galt er als Hüter des Pansori aus Bosong, da er der Sohn von Jeong Eun-min war. Und die Familientradition wird fortgeführt. Alle drei Söhne von Jeongwon Jin sind traditionelle Sänger oder Musiker und bewahren die koreanische Liedkunst. Hören wir nun Jeongwon Jin mit der Szene aus dem Shincheonga, in der Shincheongs blinder Vater sein Augenlicht wieder erlangt. Der Begriff Chita bezieht sich auf eine Musik, die bei königlichen Prozessionen oder Militärparaden gespielt wird. Er besteht aus zwei chinesischen Zeichen, die Blasen und Schlagen bedeuten, ein klarer Hinweis auf Blas- und Schlaginstrumente. Wenn diese Musik bei wichtigen Anlässen von einer großen Kapelle gespielt wird, heißt das Tae-Chita. Zu Beginn wird die Musik mit einem lauten Ruf angekündigt, der auch zu Beginn des Songs Tae-Chita von BTS zu hören ist. Eine Tae-Chita-Kapelle besteht aus den folgenden Instrumenten. Der Nagak, einem Blasinstrument aus einer großen Muschel, der Nabal, der einer langen Trompete ähnelt, den Bader, die den Schellen ähneln, der Trommel Jungo und dem Doppelrohrblattinstrument Taepyeongso. Die Taepyeongso ist das einzige der Instrumente, das eine Melodie spielen kann. Hören wir nun das traditionelle Orchester von KBS mit Taecheuta. Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit UTC auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr. Aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.